Willkommen in der Biohacking-Praxis. Hol dir hier Woche für Woche die besten Tipps für dein besseres Leben, für deine Gesundheit und für deine Performance.
Und zwar von Biohacking-Profi Andreas Breitfeld.
Und von Biohacking-Kolumnist Stefan Wagner.
Bevor wir starten, ganz schnell die Tipps und Anregungen aus der Biohacking-Praxis verstehen Sie bitte nicht als medizinische Ratschläge, allein schon, weil wir keine Ärzte sind. Ende des Disclaimers. Gehen wir's an.
Deine Gene kannst du nicht verändern, aber ihre Aktivität. Bioregulatoren sind epigenetische Regulatoren. Sie schalten stumme Genabschnitte wieder an. Sobald diese Kommunikation widersteht, beginnt die Zelle mit der Selbstreinigung und dem Wiederaufbau ihrer Strukturen. Es ist eine biologische Korrektur. Die Zelle erhält die Information, die sie braucht, um sich bei der nächsten Teilung korrekt zu replizieren. Das Ziel der Cavinson-Methode ist die nachhaltige Verlängerung der Organlebensdauer durch fehlerfreie Zellneubildung. Bestelle jetzt auf peptide-bioregulator.com und erhalte mit dem Code Podcast 10% auf alle Produkte.
Kurzer Hinweis für alle, die ein bisschen länger leben wollen. Am Ende dieser Folge wartet einer von 26 Einträgen im Molecular Longevity Lexikon auf euch.
Hallo Andreas.
Hallo lieber Stefan.
Einmal mit Profis arbeiten, hast jetzt hätte ich fast unseren Aufnahmetermin vergessen. Ich wappler. Aber freundlicherweise hast du mich erinnert.
Mal so, mal so. Normalerweise bin es ja ich, der Termine gerne mal in seiner ADHS irgendwo an die Garderobe hängt.
Ja, Vitamine in orange Mandarine. Wir haben eine Q&A-Folge. Der große Vorteil ist, dass ich mich auf so eine Folge nur sehr rudimentär vorzubereiten habe. Die Fragen trudeln bei mir ein. Ich treffe eine Vorauswahl und damit ist meine Arbeit erledigt. Ich finde das gar nicht so schlecht.
Apropos, Sie treffen bei dir ein, ihr Lieben. Wenn mir Mails an anfragen@breitfeld-biohacking.com geschickt werden wegen Q&A-Fragen, ist es ein Weltwunder, wenn ich sie an Stefan weiterleite. Ich habe es heute bei der Salzfrage getan, aber grundsätzlich bitte seid so lieb und schickt's an die richtige Mailbox,
Fragen,
dann wird's auch gesammelt.
fragen@biohacking-praxis.de. Ja, Fragen mit im Plural. Ich habe jetzt noch einmal nachgeschaut. Nicht, dass Sie da irrtümlich an den Singular schicken. So, fangen wir gleich mit dem Weltwunder an.
Das Weltwunder.
Ja, das Weltwunder. Das Weltwunder. Das Weltwunder wurde an dich gerichtet, also das Weltwunder war eher, dass es an mich weitergeschickt wurde, der Oliver. Der Oliver sagt, hallo Andreas, ich bin fleißiger Hörer deines Biohacking-Podcasts, deines, sagt der Herst, das ist unserer.
Lieber Oliver, ich muss dich sogar unterbrechen, er gehört sogar drei Leuten.
So, jetzt gab es in der Welt einen Artikel, dass man versuchen soll, mit wenig Salz zu leben, da es diverse sehr negative Gesundheitseinflüsse hätte. Die Welt hat getitelt Salz, Doppelpunkt, diese stille Gefahr steckt in fast jedem Lebensmittel und verändert deinen Körper täglich. Naja, das Ding jetzt, wir uns zunehmend den Körper verändern, wenn wir sie täglich zu uns nehmen, dass sie das täglich tun, das würde ich jetzt einmal außer Streit stellen. Auch Wasser verändert unseren Körper täglich, Schlaf verändert unseren Körper täglich und Duschen verändert den Körper auch täglich, zumindest die olfaktorische Erscheinung. Gut, insofern ist das jetzt nicht so dramatisch, der Oliver sagt, er trinkt morgens nach dem Aufstehen immer ein Glas Zitronenwasser mit Steinsalz. Jetzt ist er ein bisschen verunsichert. Welt versus Breitfeld. Wie machen wir's?
Nein, es ist ja noch nicht mal Welt versus Breitfeld. Wir sind ja alle irgendwie beieinander, dass es auch eine Menge an Sachen gibt, die dann irgendwie giftig werden, inklusive Wasser. Paracelsus hat's ja auch schon so schön gesagt, die Dosis macht das Gift. Wenn du dich mit Convenience Food ernährst, wie die Weltredakteure, wenn du Fertigfressen zu dir nimmst, wo Salz zugefügt wird, wenn du den ganzen Tag in allen Lebensmitteln noch nicht die Kontrolle hast, was da so drinsteckt, dann kann es natürlich sein, dass es in der einen oder anderen Form von Komorbiditäten wie Fettleibigkeit oder ähnlichem Bluthochdruck oder ähnlichem tatsächlich zu einem Punkt kommt, wo man zu viel Salz erwischt. Aber die Sorge dafür ist für einen Biohacker, der sich gesund ernährt, relativ gering und die positive Auswirkung von einer guten Prise Salz, also sprich diesem Teelöffel in der Früh am Morgen, ist so umfangreich, dass ich definitiv sagen muss, bleib dabei, Oliver, ich tue es auch und zwar mit Genuss und in letzter Zeit wieder vermehrt, weil ich wieder mehr schweißtreibenden Sport mache. Das heißt, auch ich verliere wieder mehr Elektrolyte und ich führe sie wieder zu. Und ob du jetzt Salz nimmst oder Elotrans aus der Apotheke, wir bleiben beim Salz.
Hopfen und Salz, Gott erhalt.
Joha.
So, der Benjamin. Der Benjamin, danke für die freundlichen Worte, lieber Benjamin. Er hat seit seiner Pubertät mit der Hautkrankheit Psoriasis zu kämpfen. Da habe ich leider einen Fall in der Familie, wo es ähnlich ist. Vom Hausarzt gibt es immer nur die Aussage, dass man da nicht viel machen kann. Diese Aussage kenne ich leider auch aus eigener schmerzhafter und mitleidender Erfahrung. Es wird immer nur mit Cortison gearbeitet. Auch das stimmt leider. Da meine Stellen mittlerweile den ganzen Körper betreffen und ich aussehe wie ein gesprenkeltes Huhn, frage ich mich, ob ihr eventuell ein oder zwei andere Ansätze habt. Benjamin, 43 Jahre alt, männlich, 82 Kilo auf 1,82, Leben normal, gestresst. Guter Zusatz, natürlich, Stress ist für solche Sachen immer Gift. Andreas, was sagst du? Ich habe auch ein, zwei Gedanken.
Fang du.
Gut.
Du hast es ja in der Familie, das heißt...
Also, ich gehe nicht ins Detail. Tatsächlich sind wir da jetzt gelandet bei den Dingen, die ich absolut nicht wollte, nämlich Immunsuppressiva. Das halte ich für ein nicht so gutes Ding, aber ist halt so. Was soll man machen? Ich habe es nicht entschieden. Mein Weg wäre gewesen, tatsächlich zu versuchen, dem Prinzip zu folgen, dass der Darm auch ein Teil der menschlichen Haut ist. Alles zu versuchen, den Darm einmal zu stärken, zu unterstützen und gegebenenfalls irgendwelche Probleme, die im Darm bestehen, einmal zu beseitigen. Dann alles, was mit Entzündungen zu tun hat, in den Griff zu kriegen. Da komme ich logischerweise immer auf Omega-3, die Darmgeschichten, da komme ich immer auf Nahrungsmittelunverträglichkeiten, da komme ich immer auf Gluten, da komme ich immer auf Casein. Ja. Da komme ich dann natürlich auch zu Glutamin. Das heißt, ich würde es zunächst einmal wirklich über Darm und Entzündung versuchen und wenn das nicht funktioniert, dann weiterschauen.
Damit ist die Frage mehr oder minder perfekt beantwortet. Ich würde noch das Thema Photobiomodulation mit reinnehmen, dabei wahlweise eine Testphase mit Rotlicht oder auch mit Blaulicht fahren. Es gibt kleine Studien, die in beiden Fällen ein bisschen Erfolg versprechen. Aber sonst, lieber Stefan, mach weiter, lies die Fragen vor und beantworte sie gleich.
Dann, wir haben das anders ausgemacht, Jast. Wir haben ausgemacht, ich lese die Fragen vor, lehne mich zurück und krieg dann von dir immer so einen Weckruf, wenn ich die nächste Frage vorlesen soll. So, gut. Aber nein, ich kann ja auch wirklich zu nicht allzu vielen Dingen kompetent Auskunft geben, bei dem war es halt tatsächlich so, dass ich als Betroffener eine Vorgeschichte habe. So, der Jürgen aus der Schweiz. Er hört uns auch sehr gerne zu. Vielen Dank. Podcast mit Simone Kumhofer, der ja tatsächlich möglicherweise die Nahrungsergänzungsmittelindustrie zu verändern beginnt. Möglicherweise, vielleicht ein bisschen. Also den Teil, der prä- und probiotische Pulver betrifft, die man selber mischt. Also doch einen eher kleinen Teil. So, den Podcast mit Simone Kumhofer habe ich mir auch gegönnt und bin dabei über ein Problem meinerseits gestolpert. Ich habe starken Zahnfleischschwund, sodass ich bereits bei Zahnarzt die Zahnhälse auffüllen lassen musste. Und der Zahnarzt meinte, tja, dann sehen wir uns ja bald wieder. Nun meine ich herausgehört zu haben, dass man da doch was dagegen machen kann. Habt ihr dazu noch mehr Informationen? Jürgen, was sagen wir zu Zahnfleischschwund oder sagen wir vielleicht mal die Simone wieder einladen oder sagen wir vielleicht mal Zahnärztin, biologische Zahnärztin einladen, die ja das Thema Zahnfleisch extrem ernst nehmen.
Ja, also grundsätzlich ist es so, die Möglichkeiten 1, 2 und 3, da können wir aus dem Vollen schöpfen, das können wir alles machen. Bei mir wäre es Lösung 4. Es gibt eine sehr vernünftige Studie aus Russland von den Leuten, die Bioregulatoren erfunden haben, also sprich das Institut in St. Petersburg. Und da war es tatsächlich so, ich werde die Bilder nie vergessen, da hat man seinerzeit Obdachlose von der Straße geholt, deren Zahngesundheit in einem Zustand war, dass es wirklich das Auge graust hat. Ich erinnere mich an die Fotos, hat die mit einer Peptidmischung von den Covenson-Peptiden quasi behandelt. Die Zähne hat man allerdings nicht behandelt und dann gab es 6 Wochen später nochmal ein Fotoshooting. Die hatten dann alle fantastisches Zahnfleisch und immer noch kaputte Zähne. Also das war ganz schön beeindruckend. Die Bioregulatoren dazu gibt's bei Werner im Shop.
Welche hat er denn da genommen?
Im Endeffekt haben die mit Vesogen gearbeitet, was noch ganz logisch ist, weil es ja eigentlich die Gefäße bzw. die Mikrozirkulation auch unterstützt, und hatten aber tatsächlich auch dann, was so ein bisschen interessanter ist, noch das Visolingual dabei, was eigentlich fürs Augensystem gedacht ist. Was lernen wir daraus? Die Bioregulatoren sind etwas komplizierter, als man manchmal glauben würde. Deswegen im schlimmsten Fall doch den lieben Werner fragen oder einfach auf die Kombination gehen. Allerdings, und das ist tatsächlich so ein bisschen problematisch, in der Studie wurde tatsächlich mit einer ganz feinen Nadel ins Zahnfleisch injiziert.
Das macht keine Freude. Ich weiß das.
Deswegen sag ich's vorab.
Ja, also gar keine Freude. Aber die nächste Frage schließt an die vorige an. Der Peter spricht uns an mit: Hallo, ihr zwei Biohacker-Lieblinge. Ich finde, das ist eine sehr, sehr gute Art, uns anzusprechen. Er hört uns quasi seit der ersten Stunde und ist immer noch treuer Hörer, wieso er immer noch sagt. Das möchte ich hinterfragen, weil es ist ja jetzt nicht so, dass man da betonen müsste, dass man uns immer noch hört, mit steigender Freude oder so irgendwie. Das ist eine andere Formulierungsmöglichkeit gewesen, die ich alternativ vorschlagen möchte. Macht weiter, so sagt er, das tröstet mich wieder ein wenig. So, aber seine Frage betrifft die Bioregulatoren und er fragt, wie sie denn und wann sie denn am besten eingenommen werden sollten. Eine halbe Stunde vorm Essen, beim Essen, nach dem Essen, ich weiß nicht, im Kopfstand oder während man Kniebeugen macht. Wie nimmt man Bioregulatoren am besten ein?
Ich muss ja tatsächlich gestehen, ich injiziere ja meine meist, was in natürlich keiner
alle,
tun würde.
Alle ins Zahnfleisch. Egal, wo sie hingehören, alle ins Zahnfleisch.
Normalerweise ist es ja tatsächlich so, die Flüssigen landen bei mir in einer Spritze und die Spritze landet im Muskel. Das heißt, die gibt's intramuskulär. Da ist es dann auch völlig wurscht, zu welcher Tages- und Nachtzeit. Bei denen in Tablettenform tatsächlich so, wie sie es im Endeffekt sagen, wenn da einmal täglich empfohlen ist, dann nehme ich sie halt morgens, weil ich morgens meine meisten Supplements nehme. Und wenn zweimal täglich halt morgens und abends, weil ich da die anderen Supplements nehme. Grundsätzlich sind die Bioregulatoren ja so klein, dass sie kein großes Problem mit Verdauungsvorgängen haben. Das heißt, denen ist es tatsächlich wurscht, ob sie vor, nach oder mit dem Essen zu sich genommen werden.
Gut. Gut.
Und beim Spritzen eh.
Beim Spritzen ist es wurscht. So, der Markus hat sich auf das bezogen, was ich vorhin angesprochen habe, nämlich auf das Geheimrezept von der Simone, das ja gar nicht so geheim ist, nämlich diese Pulvermischung. Ich habe sie, weil so viele Fragen gekommen sind, unmittelbar nach der Folge, habe ich einen eigenen Newsletter dazu gemacht. Bitte machen wir es so, wer damals noch nicht auf der Newsletterliste war, als ich das ausgeschickt habe, bitte einfach noch bei mir melden und sich nochmal beim Newsletter anmelden, dann können wir den noch einmal resenden. Machen wir das vielleicht so. Also bitte für den Newsletter anmelden und dann mir Bescheid geben und wir schicken das dann nach. Das ist die einfachste Variante, glaube ich.
Absolut.
Der Patrick. Treue Hörer und so weiter. Vielen Dank, vielen Dank. Internisten empfehlen, der Biohacking gegenüber offen ist. Also er wohnt in Stockerau, das ist Nord, glaube ich, östlich von Wien. Ja, eine einjährige Tochter. Welchen Arzt bzw. welche Kinderärztin würdest du für kleine und später auch größere Kinder empfehlen? Ich bringe das ein bisschen beispielhaft, weil uns immer wieder diese Fragen erreichen nach welche Ärztin, welcher Arzt und so weiter und so weiter und so weiter. Das ist natürlich eine sehr geografische Frage. Aber ich glaube, Andreas, wir müssen jetzt tatsächlich einmal, ich weiß nicht, den Christian Burkhardt und oder andere Ärztinnen oder Ärzte einladen, die Biohacking offen sind, die Biohacking leben, praktizieren und anhängen. Und die sagen einfach, wie man da nach Ärzte und Ärztinnen findet. Die Frage ist sehr, sehr, sehr berechtigt. Ich verstehe das total. Und wir müssen da, glaube ich, entweder uns etwas überlegen, dass wir eine Art von Liste machen von Leuten, die sich bei uns melden und sagen quasi, und sagen, ich hab Biohacking eintätowiert in meinem Ärztekittel oder andere. Wir brauchen da irgendeine Lösung, glaube ich. Ha? Was sagst du?
Ja, absolut. Das schauen wir uns an. Aber ich glaube, es ist ein Arzt, würde sagen, mein Ärztekittel ist mit Biohacking befleckt.
Ja, aber das ist ja gut so. Ja, das ist eine Ehrenbefleckung.
In der Zwischenzeit schauen, ob es nicht im M3-Therapeuten-Netzwerk von Christian, ich glaube, da gibt es eine Liste, einen gibt, der sich in der Gegend befindet. Ich weiß leider in Wien gar nichts.
Ja. So, die Susi hat so lachen müssen, schreibt sie nach einer Folge, ich weiß aber jetzt gar nicht mehr, welche sie gemeint hat. Irgendeine Folge muss gewesen sein, wo sie gelacht hat. Und ich habe es mir herausgepickt und habe mir gedacht, das bringe ich jetzt ein, aber weil ich jetzt so schlecht vorbereitet, quasi so spontan schlecht vorbereitet bin, konnte ich es nicht einordnen.
Kein Problem, vielleicht lacht die Susi wieder, dann sind wir schon alle
glücklich. Genau, ich brauche mich nur ein bisschen verhaspeln oder so, das finden die Leute ja zu Recht besonders lustig. Wir kommen zu Jack Cruise, deinem allerbesten Freund, fast allerbesten Freund neben Dave Asprey. Jack Cruise, das ist der Mann, der Meinung ist, Haut ist erst dann in einem akzeptablen Zustand, wenn man auf ihr ein Spiegelei braten kann. Wir sind nicht ganz seiner Meinung insgesamt, aber Jack Cruise ist eine interessante Person. Er ist, glaube ich, auch Gehirnchirurg oder so. Man weiß nicht genau, ob er am eigenen ein bisschen experimentiert hat oder dort geübt hat. Du kennst ihn persönlich. Du hast ihn, glaube ich, einmal in München begleitet. Ja, aber Jack Cruise ist ein Original, ein Biohacking-Original mit wissenschaftlichem Anstrich. Und du erzählst zunächst einmal, was du denn von ihm hältst und wie deine Begegnung mit ihm war. Und dann beantwortest du mir die Frage, ob er recht hat, wenn er sagt, dass die Sleep-Tracker und die Devices, mit denen man seinen Schlaf misst, they can kill you, sagt er.
Gut. Also grundsätzlich, wir machen das ein bisschen kurz, wer die lange Geschichte über und meine Meinung zum guten Jackie hören möchte, muss die alte Folge finden. Ich habe da jetzt gar keine Lust drauf. Machen wir es andersrum, lieber Stefan. Natürlich messen die Dinger nicht Schlaf an und für sich, sondern sie messen tatsächlich eher Veränderungen, Muster, die Erholung und die Auswirkung von unterschiedlichen Dingen auf unseren Schlaf. Mhm. Und sie messen halt auch die Auswirkung von Alkohol. Mhm. Ich sag einfach, Jack, ich liebe dich. Wir haben beide sehr viele Ecken und Kanten, aber nein.
Die Marie schickt stellvertretend für viele andere sehr, sehr freundliche und herzerwärmende Worte an dich, Andreas, nach der Folge, wo du über deine Mutter gesprochen hast. Das hat tatsächlich sehr viele Hörerinnen und Hörer berührt. Finde ich schön, irgendwie auch in der ganzen Traurigkeit der Situation.
Du, absolut. Ich hatte auch heute ein Coaching mit dem Inhaber eines Pflegedienstes, der mir auch da sehr viel Feedback nochmal geben konnte und gemeint hat, es wäre auch für ihn tatsächlich sehr, ja, interessant, das mal aus Angehörigenperspektive auch nochmal mehr zu hören. Mhm. Und auch ein paar von meinen Coaches, die irgendwie im Medizinbereich sind, da waren viele dabei, die tatsächlich gesagt haben, ja, da ist schon was dran. Und wie gesagt, wenn ihr irgendwas aus der Folge mitgenommen habt und euch seitdem mehr um euch selber kümmert, nicht für euch selbst, sondern auch zum Wohle eurer Liebsten, dann ist alles gut.
Mhm. Super.
Wir machen eine kurze Atempause, denn Hand aufs Herz, Meditation ist das ultimative Upgrade für unser Betriebssystem. Aber mentale Klarheit fängt schon eine Etage tiefer an, in deinem Stoffwechsel. Wenn du gerade dabei bist, Achtsamkeit in deinen Alltag zu integrieren, weißt du, dass die Morgenroutine das Fundament für den restlichen Tag legt. Und genau hier kommt Biogena One ins Spiel. Ich nutze den All-in-One-Drink selbst als festen Anker direkt nach dem Aufstehen. Während die Meditation deinen Geist sortiert, versorgt Biogena One deinen Körper mit wichtigen Vitaminen und Mineralstoffen bis hin zu Probiotika und Zellschutz. Wenn du deine Morgenroutine auf das nächste Level heben willst, kannst du dir mit dem Code Andreas5 nochmal 5% Rabatt auf das günstige Monatsabo von Biogena One sichern, aber nur auf biogena-one.com.
Fein. Wenn wir gleich bei Feedback sind, die Folge mit Dirk Kräuter wird nach wie vor befeedbackt, glaube ich, so kann man das sagen. Es halten sich die Zustimmung und die Ablehnung die Waage und ich glaube, dass das ziemlich genau das ist, was der Dirk Kräuter gerne mag.
Viel Feind, viel Ehr.
Genau, das stimmt, das stimmt. So, der Michael bezieht sich auf unser Buch. Ab jetzt Biohacking, ist das eigentlich noch, wie lange ist denn das her, Andreas, ist das noch aktuell eigentlich? Soll man das noch kaufen, wenn man es noch nicht gekauft hat?
Auf alle Fälle.
Ja.
Kaufen Sie dieses Buch.
Ist es noch gültig? Weißt du das? Kannst du das einschätzen? Wie lange ist denn das her? Das ist so 4 Jahre her ungefähr.
3 bis 4 Jahre. Also ich muss tatsächlich gestehen, Natürlich gibt es immer Bereiche, da könnten wir jetzt mal drüber gehen. Und wenn man uns fragen würde, ob wir es neu editieren wollen zur Neuauflage, würden wir es wahrscheinlich in ein paar Bereichen tun. Aber ich mache mir jetzt keine großen Sorgen. Ich hatte es neulich nochmal durchgesehen für einen Vortrag und also ich stehe dazu.
Gut. Der Johannes. Hallo Andreas, hallo Stefan. Bin großer Fan eures Podcasts. Dankeschön. Genial habe ich auch die Folgen über Biohacking mit Kindern gefunden. Das ist tatsächlich eine der Folgen mit den wenigsten Klicks, weiß ich. Aber meine Lina wird sich freuen. Also, dass du sie gerne hörst, Johannes, nicht, dass irgendwie nicht so oft gehört wird und so. Also wurscht. Ich verlaufe mich da jetzt nicht noch weiter. Ich bin seit kurzem Papa und wollte wissen, was ihr für junge Eltern so empfehlen würdet. Schlaf ist ja am Anfang ein schwieriges Thema. Aber was könnte man machen, um der Müdigkeit entgegenzuwirken? Klammer, morgens in die Sonne, Rotlicht, kein Koffein in der Früh, das mache ich schon. Ich glaube, du wirst noch was mit Kreatin sagen, Andreas. Plus, was würdet ihr an Supplementen und Lifestyle-Interventionen anraten, um gegen die Schnupfenzeit bei Kleinkindern zu kommen, ohne alle paar Tage krank zu sein? Klammer, nehmen wir zurzeit Omega-3, Multivitamin, Multimineral und Kreatin. Na, da haben wir es eh schon. Wie kann man sein Energielevel hochhalten, trotz Schlafmangel? Da könnte man vielleicht die Folge von letzten Dienstag, glaube ich, nachher mit dem Patrick aus Heidelberg. Die Lösung vom Johannes zurzeit ist Powernappen, was ich sehr gut finde. Vielleicht motiviere ich das ja mal, eine Folge zu dem Thema Eltern zu machen, würde mich freuen. Folge zum Thema Eltern im Biohacking wäre eigentlich einmal gut, aber ich glaube, das Wesentlichste kann man dem Johannes ja jetzt schon einmal sagen, oder?
Ja, also das eine ist tatsächlich ein ganz komischer Vorschlag, das heißt Nachtdienst teilen. Ich bin ein wahnsinnig großer Fan von gemeinsamen Schlafzimmern, aber ich bin auch ein wahnsinniger Fan von ausgeschlafenen Eltern. Das heißt, ich würde tatsächlich versuchen, dass man ab und zu mal den einen oder den anderen Partner in ein anderes Schlafzimmer verräumt und sagt, Schatz, heute Nacht habe ich Nachtdienst und du schläfst durch, weil tendenziell, wenn in der Nacht gestillt wird oder in der Nacht Fläschchen gegeben wird, das Licht angeht und beide dann wach sind, ist das zwar ein tolles gemeinsames Erlebnis, an das man sich gerne erinnert, aber ich glaube, die Erinnerung kann man auch ein bisschen dadurch verwässern, dass ab und zu einer von den beiden durchschläft. Und das kann ja durchaus auch die Mutter sein und der Vater gibt's Fläschchen, es gibt Milchpumpen, das ist machbar. Also dementsprechend wäre das Tipp Nummer 1, macht euch da ein bisschen einen Teilzeitplan, zwei Nächte oder drei Nächte gemeinsam, zwei Nächte die Mama, zwei Nächte der Papa schläft durch und dann schaut schon deutlich besser aus. Ansonsten kann man halt nur mit den klassischen Heftpflastern versuchen, das Ganze zu kitten. Kreatin 20 Gramm anstelle von 5 bis 10 Gramm hatten wir jetzt alle schon vermutet. Das kommt in der Früh ein NMN oder ein NR, um ein bisschen die ATP-Produktion anzuregeln. Hätten wir auch alle vermutet, das kommt. Theoretisch gesehen könnte man mit L-Carnitin idealerweise in intramuskulärer oder intravenöser Form injiziert und nicht geschluckt wegen der sonst dummen TAMO-Geschichte ganz schön was machen, weil das den Mitochondrien auch nochmal mehr Energie geben würde. Helligkeit, all die anderen Klassiker hatten wir eh genannt. Also das wären jetzt so die gröbsten Geschichten, die mir einfallen würden, um da das Lämpchen ein bisschen weiter oben zu lassen. Aber wie gesagt, Schichtschlafen wäre mein Tipp Nummer 1.
Super. Die Caroline hat ein Histaminthema, würde aber gerne etwas für ihren Darm tun. Jetzt hat sie das Thema, wie geht sie denn jetzt damit um, dass sie mit so Dingen wie fermentiertem Gemüse oder mit Kombucha und so weiter, dass ihr diese Tür verschlossen ist. Was macht man denn dann, wenn man seinem Darm vergleichsweise was Gutes tun will?
Also alles andere. Also ich bin da völlig entspannt. Also kein Mensch muss Kombucha trinken, kein Mensch muss Gobis auf der Heizung umeinander stehen haben. Das ist alles super, das ist alles toll, das ist alles ein nettes Add-on. Aber wenn wir es einfach nur schaffen, mehr oder minder irgendwo zwischen dem Kumhofer-Gedächtnispulver und einfach dem Umgang mit den entsprechenden positiven Sachen für unseren Darmbakterien unterwegs zu sein, also ich sage jetzt mal resistente Stärke, Akazienfasern, alles, was du da so aufgelistet hast, Inulin, mit solchen Sachen zu arbeiten, dann ist das alles ganz schön gut und ich würde halt, Inulin ist bei Histamin auch keine gute Idee.
Inulin ist generell ein bisschen eine hakelige Geschichte, da muss man schon ein robusteres Dermchen haben.
Aber also sonst wäre ich da jetzt ehrlicherweise relativ entspannt. Also ich fermentiere jetzt auch nichts und nein.
Gut.
Alles gut.
Herr Christoph. Der Christoph spielt dir in den Lauf, mein Lieber. Hast du dem gesagt, er soll was schicken? Kennst du einen Christoph? Andreas, weil der Christoph fragt nämlich, total unauffällig, ich höre euren Podcast super gerne und hätte aktuell eine Frage. Ich bin auf der Suche nach einem Rotlichtpanel und etwas unsicher, für welche Firma bzw. Marke ich mich entscheiden soll. Habt ihr vielleicht dafür eine Empfehlung oder einen Tipp, worauf man bei der Auswahl achten sollte? Andreas, das ist ein bisschen auffällig.
Ja, entschuldige.
Christoph.
Versendet von anfrage@breitfeld-biohacking.com, oder? Nein, ja, machen wir es einfach. Kauft's keinen Scheiß, kauft's Hi-Achi. Warum kauft's Hi-Achi? Weil da die vier Lichtfrequenzen drin sind, auf denen die meisten Studien beruhen, weil da die Lichtfrequenzen verbaut sind, die tatsächlich wirken und nicht nur fast, weil sich da ein Ingenieur die Mühe macht, die Geräte einmal durchzumessen, nachdem sie aus dem Container gefallen sind und man weiß, dass auch die Lichtfrequenzen rauskommen, die draufstehen, und weil wir vernünftigen Kundendienst in Deutschland haben. Ansonsten ist Max Kern ein so großartiger Mensch, dem sollte man einfach Rotlichtgeräte abkaufen, und ich freue mich auch.
Red Light District. Der Reinhard sagt, er hat ein Problem mit der Konzentration. Es fällt ihm schwer, sich längere Zeit zu fokussieren. Ob wir als Biohacker da irgendetwas für ihn hätten? Ich glaube,
Folge.
Wir haben eine Folge, lieber Reinhard. Wir haben eine Folge, und zwar heute in einer Woche. Da geht's um Andreas Breitfelds Top 5 zum Thema Fokus und Konzentration. Also bitte um ein wenig Geduld, und wir werden die Folge dann versuchen, so kompakt zu machen, dass sie auch mit einer geringen Aufmerksamkeitsspanne zu konsumieren sein wird. Und in weiterer Folge dann, natürlich kann man auch lange Folgen wieder aufnehmen, weil man ja dann die Aufmerksamkeitsspanne wieder deutlich erhöht hat.
Wir machen einen TikTok. Wir machen eine TikTok-Folge.
Genau. Wir werden einfach jetzt versuchen, einen eigenen Podcast-Algorithmus zu entwerfen, der Dopamin ausschüttet und der die Menschen süchtig macht nach unserem Podcast. Das halte ich jetzt für ein extrem schlaues Businessmodell, Menschen auf Podcast süchtig zu machen. Ja? Sven spricht uns gar nicht persönlich an, sondern er sagt einfach, Top-Podcast höre ich sehr gern. Das mag ich gern, da geht jemand ohne Umweg ans Wesentliche. Am meisten hat mich die beiläufig erwähnte Nahinfrarotlichttherapie mit meinen Darmproblemen vorangebracht. Hätte ich nicht gedacht, wie viel Power in Infrarotlicht steckt. Ich glaube, es ist nicht nur das Infrarot. Lieber Sven, hatte es vor kurzem auch nach einer Bauch-OP zur Wundheilung eingesetzt und die Wunden waren doppelt so schnell verheilt wie bei einer vorangegangenen OP. Aber das nur als...
Lieber Sven, es war kein Infrarot, es war Rotlicht.
Ja. Hintergrund der eigentlichen Frage... Ein nicht unerheblicher Teil der Bevölkerung leidet chronisch unter verschiedensten Ausprägungen und Formen in verschiedensten Schweregraden unter dem Reizdarmsyndrom. Manche sind dadurch schwer krank und nicht mehr arbeitsfähig. Andere plagen sich im Alltag durch Erschöpfung, schlechten Schlaf und Verdauungsbeschwerden. Neueste Erkenntnisse bringen das Reizdarmsyndrom mit sichtbaren bakteriellen Biofilmen in Zusammenhang, siehe Studien von Dr. Gasche aus Wien. Der Arzt spült die 10 Biofilme mit einem Jetstream aus dem Darm und wendet auch anschließende Fäkaltransplantationen an. Erste Frage. Habt ihr schon mit Klienten Erfahrungen zur FMT gesammelt? Das ist die Fäkaltransplantation. Lässt sich dazu etwas berichten? Do-it-yourself-Fäkaltransplantationen scheinen mir auch ein möglicher Hack zur Erlangung von Gesundheit zu sein, beziehungsweise zur Krankheit, wenn der Spender nicht gesund ist. Andreas, nicht stell dir jetzt vor, Do-it-yourself-FMT, bitte. Und du stellst dir viele Dinge vor. Du hast viele Dinge schon gemacht, Andreas, die man abraten würde zu tun. Aber das hast du noch nie probiert, oder? Das wäre sogar
Nein,
für dich abenteuerlich. Warte, lass mich die Frage fertig vorlesen. Ich denke seit einiger Zeit über Do-it-yourself-FMT nach, weil ich festgestellt habe, dass ich zumindest kurzfristig neben Infrarottherapie mit antimikrobiellen Mitteln wie Berberin, Neem, Oreganoöl immense Verbesserungen bemerke, aber leider immer nur von kurzer Dauer. Zweite Frage, wie ist eure Meinung zu Darm-Mikrobiom-Tests? Meine ist gespalten wegen inkonsistenter Ergebnisse. Erledigen wir die zweite Frage, bevor wir uns der ersten nähern?
Ja.
Mikrobiom-Tests?
Solange man bei einem vernünftigen Labor ist und das immer wieder wiederholt, natürlich ändert sich dein Mikrobiom. Das ist ja auch der Grund, warum Frage 1 nicht funktioniert. Das heißt, ich würde da tatsächlich sagen, wir haben nichts Besseres und ich bin tatsächlich ein wahnsinniger Fan von den Biovis-Laboren. Die funktionieren schon ganz gut und man kann damit arbeiten und die großartige Simone kann damit arbeiten. Also insofern, glaube ich, kann man damit arbeiten und damit ist das Thema durch. Mhm. Zum Ersten, ich habe keine Ahnung. Also ich habe mich tatsächlich mal relativ intensiv mit den Studienarbeiten zum Thema Stuhltransplantation zur Gewichtsreduktion, also sprich Stuhl von Dünnen für Dicke, beschäftigt, weil ich das sehr spannend fand. Das Ergebnis war allerdings, dass die Dünnen nach einigen Monaten wieder dick waren, weil sie ihre Ernährung nicht umgestellt hatten und damit das gute Biom der Dünnen getötet haben. Ich vermute mal, in dem Fall ist es ehrlich, ansonsten tut's mir tatsächlich leid, das ist außerhalb meines Besoldungsgrads. Ich stehe auch nicht zur Verfügung, da selber Tests durchzuführen. Ich weiß es nicht. Ich würde gerne mal den Dr. Gasche aus Wien anschauen, Stefan, was der sonst so rund um den Darm kann. Vielleicht haben wir da vielleicht mal einen Podcast-Gast, aber es tut mir leid, ich stehe da auch ein bisschen.
Ja. Ansonsten, allein. Also Rotlichttherapie für den Darm, du nix.
Fix, geile Studien, alles gut. Nein, das ist
auch
ja tatsächlich.
Auch bei Reizdarmsyndrom?
Auch bereits, also diese Photobiomodulation auf den Darmgeschichten, die hat seinerzeit, ich weiß die Ärzte nicht mehr, die mir das damals vorgestellt hat, das war eine sehr sympathische Amerikanerin, Sally, ach, ich weiß es nicht mehr, hat auch einen eigenen Podcast, egal. Das ist stabil, beim Rest tut's mir leid.
Okay. Die anderen Sachen, Berberin, Neem, Oreganoöl.
Ja, sag mal so, wenn man sich das anschaut, das sind ja unterschiedliche Wirkmechanismen, die sagen ja schon irgendwas aus. Also wenn Berberin funktioniert, dann scheint die Blutzuckerschwankung irgendeine Auswirkung zu haben. Wenn Oreganoöl nehmen wir normalerweise bei irgendwelchen
Parasiten ja?
Bei SIBO, bei Fehlbesiedlungen und Ähnlichem. Der liebe Christian Burkhardt hatte vor Jahren auch irgendeinen Kern, den man in Wasser einlegen musste und dann kam eine fürchterliche schwarze Plörre raus, die man trinken sollte und die hat dann mehr oder minder auch das getan, was der Dr. Gasche mit dem Wasserdruck macht, nämlich sprich diese Schleime aufgelöst und da auch irgendwelche Parasiten sozusagen der Exposition freigesetzt und das Ganze bekämpft. Also es gibt da wirklich unglaubliches Zeug, aber es ist tatsächlich so gar nicht meins.
Sag, diese Geschichte mit den Kaffeeeinläufen und so, machst du sowas noch?
Auch da bin ich tatsächlich raus. Ich habe das seinerzeit gemacht, als es meiner Leber schlecht ging. Meiner Leber geht's inzwischen, glaube ich, besser als allen anderen Körperteilen, die ich besitze, soweit ich das abschätzen kann. Die Grundidee war gut. Die Grundidee ist auch immer noch gut. Es gab inzwischen auch ein paar Studien, die das Ganze kritisiert haben. Ich muss tatsächlich gestehen, ich bin ja nach wie vor in so einem gehetzten Lebensabschnitt und für so Themen wie Einläufe und sowas braucht es Zeit, braucht es Ruhe. Also momentan wäre die Wahrscheinlichkeit hoch, dass ich mit dem Schlauch im Allerwertesten loslaufe, weil das Telefon klingelt und danach putzen muss. Also
okay. Die Petra fragt, was wir von Homöopathie halten.
Boah, das ist eine ganz schwierige Frage. Also meinen Kindern hat die Homöopathie unglaublich geholfen bei verschiedenen Symptomatiken. War das jetzt der Kinderarzt oder war es die Homöopathie? Ich weiß es nicht. Es gibt tatsächlich lustige Geschichten, wenn es um die Aufnahme von Magnesium geht, wo man tatsächlich mit homöopathischem Calcium die Magnesiumaufnahme verbessern kann. Das hat der großartige Christian Burkhardt mir mal verraten und ich habe es dann mit verschiedensten Klienten ausprobiert. Also da scheint wirklich was dran zu sein. Wer heilt, hat recht. Nutze ich Homöopathie? Nein, habe ich einen Lederbeutel mit schicken Fläschchen, mit schicken Kügelchen? Nein. Finde ich das alles faszinierend? Ja. Wenn es um kleine Kinder geht, kann es total spannend sein, sowas auszuprobieren in meinem Leben aktuell. Außer diesem Calcium zum Magnesium gibt's keine Anwendung, um ehrlich zu sein.
Wir da irgendeinen Zusammenhang mit der Folge vom letzten Freitag, als der Philipp Holzendorf-Fehling bei uns zu Gast war, ist das auch so ein Bereich, wo wir sagen, da ist etwas, von dem wir jetzt nicht wissen, ob es wirklich funktioniert, dass bei relativ vielen Leuten anekdotisch funktioniert, wo wir selber auch Erfahrungen gemacht haben, die zumindest einmal erstaunlich sind. Führt uns das in diesen Bereich des sage ich jetzt einmal, unserer menschlichen Unfähigkeit, diese Dinge in ihrer Wirksamkeit zu messen, sie einfach nur zu erleben? Und wo man quasi das Recht auf Zweifel hat, aber auch das Recht auf Versuch?
Durchaus, wobei ich ganz ehrlich sagen muss, das Bashing, was die Homöopathie in den letzten Jahren in Deutschland erfährt, halte ich für zutiefst ungerechtfertigt und aus der Luft gegriffen. Ich glaube, Philipp hat ein so breites Kreuz, den könntest du nie so bashen wie die arme Homöopathie. Aber du hast schon recht, es ist eigentlich Ähnliches. Es passiert was, bei manchen mehr, bei manchen weniger. Der Mechanismus ist nicht so hundertprozentig klar, aber es scheint ein Mechanismus vorhanden zu
sein.
Was
ist denn das Esoterischste, was du derzeit anwendest? Hörer Stefan fragt, spontan.
Das ist fix das Quantum Upgrade. Das ist tatsächlich der stärkste Selbstversuch, wo ich immer noch nicht hundertprozentig den Mechanismus verstanden habe.
Ich glaube, diesen Mechanismus können wir jetzt auch nicht so wahnsinnig gut verstehen. Aber wir würden jetzt auch nicht verstehen, wie ein Handy funktioniert, wenn jemand in Amerika sitzt und uns anruft. Also das könnte ich auch nicht erklären, wie das funktioniert.
Schon klar, aber normalerweise ist es ja immer so, dass du zumindest so einen Verdacht hast. Und da reicht es mir noch nicht mal daran.
Du hast ja das Quantum Upgrade tatsächlich seit der Aufnahme, du hast ja quasi live aufgedreht bei der Aufnahme mit dem Philipp.
Ja.
Und hast du irgendwas gemerkt? Hast du irgendwelche Wahrnehmungen gemacht? Hast du es klüger angewendet als ich?
Also ich habe es tatsächlich so gestartet, wie Philipp es empfohlen hat. Bin aber inzwischen tagsüber auf dieser Fokusfrequenz. Ja, ich weiß es nicht. Ich habe ja gerade wirklich ganz viele Themen. Aber was mir aufgefallen ist, bei der Entwicklung von dem neuen Lab in Rosenheim habe ich deutlich mehr Strukturliebe oder Aufräumbedürfnis, als ich sonst mit der ADHS hätte. Das kann jetzt entweder an den Frequenzen liegen oder darin, dass die Vermieter, nachdem der Platz ein halbes Jahr leer gestanden ist, 3 Tage nachdem ich den ersten Umzug reintransportiert habe lassen, angefangen habe mit dem Kernbohrer 25 Zentimeter große Löcher durch die Steinwände zu bohren und seitdem alles so ein bisschen in weißem Pulver liegt. kannst du nicht erfinden, aber seitdem putze ich viel und das ist neu.
Okay, das heißt also entweder putzen oder Quantum Upgrade. Putzen kann man versuchen, braucht man keinen Code dafür, kann man 15 Tage lang schauen, welche Wirkungen das hat. Quantum Upgrade kann man auch probieren, dafür gibt es aber einen Code. Der heißt, glaube ich, Biohacking Praxis in einem geschrieben, wenn ich mich recht erinnere.
Genau.
15 Tage und einfach gratis testen und schauen. Wenn das nicht funktioniert, dann entweder eine Wette eingehen mit Philipp Holzendorf-Fehling oder auf Putzen wechseln.
Nein, wie gesagt, ich putze unter Quantum Upgrade.
Ach so, mehr, du hast so ja beides. Das ist natürlich, aus therapeutischer Sicht ist das ja unklug, mehrere Interventionen parallel zu schalten, weil dann weiß man nicht, was geholfen hat. Die nächste Frage kommt von der Doris. Die Doris hat eines gemacht und deswegen habe ich sie jetzt nicht direkt zu den Bioregulatoren dazugestellt. Sie hat sich über ChatGPT mit ChatGPT über Bioregulatoren unterhalten. Und sie hat sehr ernüchternde Antworten erhalten. Zusammengefasst wird die Wirkung sehr in Frage gestellt, als nicht medizinisch beschäftigt betrachtet. Hat mich sehr gewundert, wie hier Bioregulatoren eingeschätzt werden, nämlich fast wirkungslos. Nur die Wirkung von medizinisch anerkannten Peptiden wird bestätigt. Dazu eine ganz kurze Sache von mir. ChatGPT gibt ausschließlich Auskünfte, die wahnsinnig, also außer man hat einen speziellen Prompt und so, sehr, sehr, sehr vorsichtige und unangreifbare Ergebnisse, grundsätzlich einmal. So.
Genau, also wir unterhalten uns jetzt gar nicht über das Ergebnis. Wir unterhalten uns einfach mal darum, wie man mit künstlicher Intelligenz umgeht. Und tatsächlich ist es tatsächlich so, wie du es gerade schon wunderbar gesagt hast, es gibt da irgendwelche Sicherheitseinstellungen, es gibt da irgendwelche ganz eigenartigen Vorlieben, wie man damit umgehen darf oder nicht. Ich persönlich glaube, man kann die künstliche Intelligenz durchaus als wissenschaftliche Hilfskraft benutzen, aber der muss man halt klare Anweisungen geben. Und ich kann dir garantieren, in den Tiefen der künstlichen Intelligenz sind sehr viele Cavinson-Studien verlinkt und ich bin auch fest davon überzeugt, sie kann die lesen, aber ich glaube, du hast noch Potenzial in der Fragengestaltung.
Ja, ich glaube tatsächlich, das ist ganz wesentlich, dass man
die Fragen an den richtigen Persönlichkeitsanteil von der KI richtet und dass man die Fragen entsprechend formuliert. Da werden wir noch leider viele Probleme kriegen, weil die Anwendung dieser Technologie noch nicht so ganz geübt ist. Eh klar, ist ja relativ neu.
Absolut. Ich hab einen lieben Freund und Vereinskollegen im Schützenverein. Teilweise fragt der ChatGPT irgendwelche Sachen und es kommen wilde Ergebnisse raus und dann prompte ich das Ganze vernünftig und schick ihm die Antwort zurück und man könnte schwören, wir leben auf zwei anderen Planeten.
Ja, KI ist nicht gleich KI. So, der Axel. Der Axel macht uns ein Kompliment, worüber wir uns sehr freuen. Und er sagt, wir haben echte Mehrwerte. Vielen herzlichen Dank. So, er sagt, wenn ich es richtig verstanden habe, lehnt ihr Parmesankäse als Nahrungsmittel ab. Ich glaube, der verwechselt uns. Also zunächst, ich war ja schon gedacht, als er unseren Podcast so gelobt hat, habe ich mir schon gedacht, der kann nicht uns meinen. Aber dann sagt er, ist der Irrtum evident geworden. Wenn ich es richtig verstanden habe, lehnt ihr Parmesankäse als Nahrungsmittel? Das tun wir ja nicht, oder? Wir lehnen Parmesankäse nicht als Nahrungsmittel ab. Warum sollten wir?
Ich lehne veganen Parmesankäse als Nahrungsmittel ab, aber echten liebe ich. Gut. Ende.
So. Aber generell Käse. Ich meine, Käse ist ja schon so ein bisschen ein Thema. Thema Casein, was ich da vorhin angesprochen habe, im Zusammenhang mit Psoriasis. Casein ist so ein bisschen das Gute in der Milch, oder?
Ja, also aber irgendwann ist es dann auch gut, oder? Tatsächlich ist es so, ich habe vor Casein relativ wenig Angst. Ich bilde mir ein, dass ich meine Körperkomposition, seit ich mehr Skier zu mir nehme, beziehungsweise mein Fasten eigentlich am Nachmittag mit Skier breche, eher positiv beeinflusst hat. Natürlich ist es ein bisschen inflammatorisch, aber ich würde es jetzt nicht als so problematisch wie Gluten ansehen. Natürlich ist es so, wenn man jetzt ein Thema mit Milchprotein im Allgemeinen hat, wenn man ein Problem mit der Haut hat, wenn man ein Problem mit Schleimbildung hat, wenn irgendwelche Autoimmun- oder Darmthemen da sind, bin ich völlig bei dir. Und klar ist es immer auf einer Streichliste drauf, wenn du sagst, bei mir läuft irgendwas nicht so groß, aber auf der anderen Seite, um beim Skier zu bleiben, nicht weil das Zeug irgendwie in den sozialen Medien hypt, sondern die Kombination aus einem hohen Caseinanteil und gleichzeitig einem hohen Leucingehalt, das heißt der Aminosäure, die für die Muskelproteinsynthese so wertvoll ist, scheint mir das durchaus sinnvoll zu sein. Und letzten Endes ist wahrscheinlich ein biologisch erzeugtes Milchprodukt eine der verträglichsten Versionen, tierisches Protein zu sich zu nehmen. Also ich möchte es jetzt nicht verteufeln. Und was den Käse angeht, ich checke vermutlich oder ich bin, wenn diese Podcast-Folge online geht, vermutlich gerade im Krallerhof beim Longevity-Retreat und du hast das Käsebuffet, das da am Abend auf einen wartet, selbst schon gesehen, lieber Stefan, werde ich da jeden Abend einen großen Teller mit Käse essen und danach komatös ins Bett fallen und am nächsten Tag unausgeschlafen sein, wie bei den letzten 6 Veranstaltungen bei der lieben Michaela im Krallerhof. Ich habe mir fest vorgenommen, nein, ich werde berichten, ob ich der Versuchung widerstehen kann. Aber die Tatsache, dass aus dem Käse in der Nacht ein Stoff gebildet wird, der eine opiatähnliche Wirkung entfaltet, kann schon auch durchaus im Vergleich in Kombination mit hervorragendem Geschmack ganz schön verführerisch sein.
Gut, die weiteren Fragen vom Axel betreffen Tomate, Mozzarella, ist das okay? Ja oder nein? Vollkornbrötchen mit Käse, Gurken und Tomate?
Ja, ja, ja. Wenn du keine Histaminproblematik hast, sind Tomaten super. Wenn du eine Histaminproblematik hast, sind sie doof. Mozzarella ist eigentlich eh immer doof. Vollkornbrötchen ist natürlich immer noch irgendwie letzten Endes Weizen. Auf der anderen Seite muss man auch sagen, für Leute, die jetzt keine echte Glutenunverträglichkeit haben, ist ein Vollkornbrot oder was Ähnliches sicherlich durchaus etwas, was man nicht jetzt zwingend vom Speiseplan streichen muss. Warum sollte man?
Gut, also Axel, Selbstbeobachtung. Einfach mal schauen.
Weiter essen.
Ja.
Hör endlich auf, Geld für Biohacking-Gadgets zu verbrennen, die nichts bringen. Ich, Andreas Breitfeld und Stefan Wagner haben über 150.000 Euro Lehrgeld bezahlt, damit du es nicht tun musst. In unserem kostenlosen Webinar zeigen wir dir das System hinter echter Energie und Longevity ohne unnötigen Schnickschnack. Minimaler Aufwand, maximale Wirkung. Klick jetzt auf den Link in den Shownotes und sei beim nächsten Mal live dabei.
So, die letzte Frage widmen wir dem Oliver. Der Oliver, danke für das Riesenlob. Schilacit. Mir wird jetzt seit ein paar Tagen, wird mir immer eine slowenische Schilacit-Werbung ausgespielt von jemandem, der slowenisches Englisch spricht und erklärt, dass er schon seit vielen Jahren von einer spezialisierten Familie aus dem Himalaya Schilacit bekommt und dass das viel besser ist als das ganze andere Zeugs, das man kriegt. Magst du was über Schilacit sagen oder nicht?
Ich halte es nach wie vor für so ein bisschen overhyped, aber es könnte durchaus sein, dass es funktioniert. Ich meine, wenn man es jetzt genau anschaut, es stecken ja interessante Sachen drin. Es hat eine positive Auswirkung auf den Mineraltransport, es hat irgendeine Auswirkung auf die Mitochondrien, es könnte durchaus die ATP-Produktion unterstützen. Es geht da auch um die Fulvinsäure in dem Kontext. Allerdings auf der anderen Seite die Faktor, das, was sie uns immer in der Werbung erzählen, also Auswirkung auf Testosteron, Spermienqualität, Energie und Fatigue, die Studiengröße ist so eher ein Hamster oder ein halber Hamster.
Das heißt, es ist eine Mäusefaust-Studiengröße.
Ja, also ich glaube, da war noch nicht mal eine ganze Maus an der Studie beteiligt, um ehrlich zu sein, vielleicht wirklich nur eine Faust. Aber es ist jetzt durchaus so, wenn man irgendwie sagt, man leidet an Erschöpfung, man möchte sich irgendwie auf Bergsteigen oder Höhenadaption vorbereiten, da gibt es ein paar Studien, wahrscheinlich, weil das Zeug aus dem Himalaya kommt, bei mitochondrialem Stress. Also man kann es durchaus ausprobieren.
Hast du schon einmal das ausprobiert?
Ich habe halt mehr Angst vor den Umweltgiften, die normalerweise drin sind. Also das Zeug ist sehr häufig gespickt von Blei, Arsen und Quecksilber. Mhm. Und da ist die Evidenz, dass das nicht gesund für uns ist, deutlich größer als die Evidenz vom potenziell Positiven. Also es ist sogar nicht meins.
Wie wird denn das gewonnen? Aber das ist so ein schwarzes, zähflüssiges, teerartiges Ding, oder?
Ja, ich glaube, da werden die Schilacitter gemolken. Ich habe keine Ahnung.
Okay. Die Schilacit-Hamster werden püriert.
Ja, ich weiß nicht. Nachdem Schila ein beliebter Hundename ist, hoffen wir einfach mal, dass es nicht Schilas Shit ist. So.
Schila-I.
Wir lassen das Schila-I. So stehen.
Als klassisch musikinteressierter Mensch weiß man, was Schila-I. Außerdem, ich habe ein Altersschielen diagnostiziert.
Ich bin mir nicht sicher, vielleicht nehmen wir uns dem Thema.
Schauen wir uns
das
mal ein bisschen ernsthafter an als Verblödung,
ich
oder?
Ich muss es nochmal durchrecherchieren, aber wie gesagt, das Problem war eigentlich immer, dass du keinen gefunden hast, von dem du was kaufen möchtest, der es so gesourced hätte, dass du es hättest kriegen können. Also weder Biogena noch Mitokia noch Molekular, also die drei, denen ich blind vertraue, haben es im Angebot. Mhm. Und die meisten, die es in Amazonien verkaufen, das muss halt nicht sein, deswegen. Ja.
Das heißt, wir haben damit ein Thema auf die Liste gebracht mit dieser Folge.
Genau.
Ist doch gut. So,
das ist
danke schön. Sorry für mein eher holpriges Vorbereitetsein heute. Ich hoffe, es ist nicht allzu sehr aufgefallen.
Nachdem du denn jetzt noch sehr viel Arbeit machen wirst, das Holpern rauszuschneiden, mit Sicherheit nicht. Insofern, lieber Stefan,
Cutouts dieser Folge werden interessant. Also ein erratisches Suchen in den Unterlagen mit schräg geweiteten Augen und ein Stammeln. Hervorragend. Ich habe das, ja.
Das ist der Grund, warum wir immer noch keine Videos haben.
Gestern habe ich erst ein Video gesehen von jemandem, der irgendwie so ein Neurowissenschaftler, der gesagt hat, wenn man so auf der Straße geht und hat so die Arme gehoben und er sagt, man soll so gehen mit erhobenen Armen und alle 20 Meter soll man so springen und soll dabei irgendwie sagen, Di-di-di! Und dann schauen einen natürlich alle Leute an, logischerweise. Und er hat gesagt, wenn man das regelmäßig macht, dann verliert man so ein bisschen dieses Gefühl, es allen recht machen zu wollen. Dann wird man, er hat auch einen Fachbegriff genannt. Ich weiß nicht, ich glaube, es war eine vegetative Desensibilisierung oder so ähnlich. Also es war ein Begriff auf diesem Originalitätslevel. Und ich finde der Begriff der vegetativen Desensibilisierung, ich muss jetzt suchen, ob das wirklich stimmt. Ich finde es lustig und ich finde auch die Vorstellung lustig.
Dilidi.
Wobei, in den Zeiten, in denen ich im Winter mit nacktem Oberkörper spazieren gegangen bin, da habe ich kein Dilidi gebraucht. Ich habe schon eine Desensibilisierung herbeigeführt. Ach, was.
Aber das, was aber nichts mit dem
Leoparden-Badehöschen zu tun hat. Auch das Spazierengehen mit der Gewichtsweste in der Öffentlichkeit rund um Terroralarmsituationen ist etwas, was vegetativ desensibilisiert.
Tilidi kann man nicht erfinden.
Ich muss das suchen, ich muss das schicken. Ich muss das schicken. Und dann machen wir Tirili. Machen wir eine eigene Folge zur vegetativen Desensibilisierung.
Genau, was wir beide schon getan haben, um uns wie weit wir
desensibilisiert sind. Wir sind eh solche Desensibelchen.
So. Ja, ich glaube, letzten Endes sind wir beide ganz fürchtliche People Pleaser, deswegen wollen wir, dass ihr uns auch weiterempfehlt, diese Folgen teilt und auf Social Media verbreitet. Was machen wir denn in der nächsten Runde, lieber Stefan?
Haben wir schon gesagt. Hast du es nicht gemerkt?
Doch, ich habe es mal gemerkt. 5-mal Fokus.
Genau so ist es. Also Breitfelds Top 5 zum Thema Fokus und Konzentration. Etwas, das uns allen immer mehr verloren geht. Und es soll sogar passieren, dass Podcaster über irgendwelche Dinge daherquasseln, von denen sie keine Ahnung haben. Und dann irgendwelche Dinge, die ihnen random in die Timeline gespült wurden, vor einem Millionenpublikum ausbreiten. Soll passieren. Ja, vor lauter Fokusmangel.
So ist es. Ihr Lieben, bleibt uns gewogen.
Bis nächste Woche.
Wir lieben euch alle.
Wiederschauen.
Bis nächste Woche. Bye, bye. Tilidi.
Das Molecular Longevity Lexikon. 26 Supplements für deine tägliche Dosis Langlebigkeit. Eine Kooperation von Biohacking Praxis und Molecular. Heute
Magnesium Bisglycinat.
Vorgestellt von den Molecular-Experten Dr. Max Griesinger und Dr. Mario Gietl. Was macht diesen Stoff zum Longevity Booster?
Magnesium ist der Master-Mineralstoff. Es ist an über 600 enzymatischen Reaktionen beteiligt. Ohne Magnesium gibt es keine Energie und keine DNA-Reparatur. Besonders die Form Bisglycinat ist im Longevity-Kontext spannend, da Magnesium hier an die Aminosäure Glycin gebunden ist. Glycin wirkt selbst beruhigend auf das Nervensystem und fördert die Schlafqualität. Da chronischer Schlafmangel und Stress die biologische Alterung massiv beschleunigen, ist Magnesium-Bisglycinat ein ideales Werkzeug für die abendliche Regeneration und das Nervensystem.
Wie sieht's mit der Studienlage aus?
Die Daten zeigen, ein Großteil der Bevölkerung erreicht die empfohlenen Zufuhrmengen nicht. Studien belegen, dass eine gute Magnesiumversorgung zur Aufrechterhaltung eines normalen Blutdrucks und zur Herzgesundheit beiträgt. Speziell für die Bisglycinatform weisen Untersuchungen auf eine überlegene Aufnahme im Darm hin, ohne die bei anderen Formen typischen Verdauungsprobleme. Zudem gibt es Evidenz, dass die Kombination aus Magnesium und Glycin die Einschlafzeit verkürzen und die Schlaftiefe verbessern kann, was indirekt die hormonelle Regeneration unterstützt.
Zur Biochemie in 30 Sekunden.
Magnesiumbisglycinat ist ein Chelat. Das bedeutet, das Magnesiumion wird von zwei Glycinmolekülen zangenartig umschlossen. Dieser Komplex nutzt im Darm andere Transportwege als einfaches Magnesium und wird daher nicht so leicht durch Konkurrenten wie Calcium blockiert. Einmal im System stabilisiert Magnesium das Ruhepotenzial von Nerven und Muskelzellen und wirkt als natürlicher Gegenspieler zu Calcium, um eine Übererregung der Zellen, die sogenannte Exzitotoxizität, zu verhindern. Kurz gesagt, es sorgt dafür, dass die zelluläre Bremse funktioniert, wenn der Körper zur Ruhe kommen soll.
Ein Fun Fact über diesen Stoff?
Magnesium ist für Pflanzen das, was Eisen für uns sind. Während Eisen das Zentralatom in unserem roten Blutfarbstoff, Hämoglobin, ist, bildet Magnesium das Zentrum des Chlorophylls. Ohne Magnesium wäre die Welt also nicht grün und es gäbe keine Photosynthese. Wir konsumieren mit Magnesium also quasi gebundenes Sonnenlicht.
Worauf muss man als User beim Kauf achten? Was sind die versteckten Fallen?
Der größte Vorteil von Bisglycinat ist die Magenverträglichkeit. Während Magnesiumoxid oft abführend wirkt, passiert Bisglycinat den Darm fast unbemerkt. Achte darauf, dass es sich um ein vollständig reagiertes Chelat handelt und nicht nur um eine Mischung aus Magnesiumoxid und Glycin, oft als gepuffert deklariert. Die Einnahme ist ideal am Abend sinnvoll, um den entspannenden Effekt auf das Nervensystem für den Schlaf zu nutzen. Da Magnesium ein Kofaktor für Vitamin D ist, sollten beide Spiegel immer gemeinsam im Blick behalten werden.
Das war die Biohacking-Praxis. Mehr davon findest du überall, wo es Podcasts gibt. Stefan Wagner schreibt im Magazin Carpe Diem eine Kolumne über Fort- und Rückschritte im Leben eines Biohackers. Andreas Breitfeld betreibt in München das europaweit einzigartige Biohacking-Lab. Mehr Infos dazu findest du auf www.breitfeld-biohacking.com. Hat dir unser Podcast gefallen? Dann freuen wir uns über deine Bewertung. Und noch mehr, wenn du uns weiterempfiehlst.